Ja, auch von mir ein herzliches guten Morgen. In meiner Predigt heute Morgen geht es um die Ereignisse bei der Himmelfahrt von Jesus. Den letzten Donnerstag war ja der Feiertag Christi Himmelfahrt. Ja. Christi Himmelfahrt, ja, da feiern wir die Rückkehr von Jesus als den Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag der Osterzeit, also 39 Tage nach dem Ostersonntag, gefeiert. Und deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. An Christi Himmelfahrt wird gefeiert, dass Jesus nach Ostern der Sieger über den Tod ist, auch wenn er jetzt nicht mehr unter uns weilt, sondern in Gottes unsichtbare Welt zurückgekehrt ist. Die Himmelfahrt Christi ist also ein weiteres Mosaiksteinchen in der Jesusgeschichte. Jesus ist an einem römischen Kreuz gestorben, an Karfreitag. Nach 3 Tagen aber ist er von etlichen seiner Freunde und Wegbegleiter dann wieder gesehen worden, höchst lebendig. Zugleich fand man die Grabstelle leer. Das haben wir an Ostern gefeiert. Offenbar war ja das Unglaubliche geschehen. Die Freunde und Wegbegleiter sagen es zuerst nur zögernd, erst mit Zweifeln, aber dann immer gewisser. Jesus ist nicht tot, er lebt. Und dann geht die Chronologie ja noch weiter. 40 Tage dauert diese besondere Zeit. 40 Tage ist für Menschen in Israel der Ausdruck der vollkommenen, der besonderen heiligen Zeit. 40 Tage lang lässt sich Jesus sehen, redet mit seinen Freunden und gibt seinen Wegbegleitern alles mit, was sie jetzt wissen müssen. 40 Tage lang. Und ich bin mir sicher, sie hätten gar nichts dagegen gehabt, dass es einfach immer so weitergegangen wäre. Aber nach 40 Tagen nimmt Jesus seine Jungs mit auf einen kleinen Ausflug. Sie wandern hinauf auf einen Berg und noch einmal redet er mit ihnen. Es ist aber schon eine Szene wie auf einem Bahnhof. Es ist Abschied angesagt. Jesus bleibt nicht bei ihnen. Jesus kehrt zurück in eine andere Welt. Er verabschiedet sich und sagt, ich gehe jetzt. Ihr bleibt zurück. Bleibt hier in Jerusalem. Dann aber bekommt ihr etwas. Ihr werdet in einigen Tagen vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und der macht euch dann fähig und stark. Ihr werdet meine Taten und Worte allen Menschen kundtun. Ihr werdet hier in Jerusalem anfangen. Und dann gibt es aber kein Halten mehr. Erst geht es hinaus aufs Land, dann überschreitet ihr die Grenzen zu den religiös kreativen Menschen in Samaria und dann zu den Anders- und Nichtgläubigen auf der ganzen Erde. Das ist die Abschiedsrede, die Jesus ihnen hält, sozusagen schon auf dem Bahnsteig, kurz bevor der Zug abfährt. Und dann kommt das, was dem Fest seinen Namen gibt. Himmelfahrt. Himmelfahrt bedeutet ja, dass Jesus in den Himmel fährt. Andere schreiben, er wird in den Himmel erhoben oder aufgenommen. Das Resultat ist aber immer dasselbe. Erst war er da, dann ist er weg. Es muss sehr schnell gegangen sein. Eine Wolke hat das Geschehen selbst verhüllt. Am Ende starren die Leute, die dabei waren, ein bisschen dämlich in den Himmel. Ich bin mir sicher, mit offenem Mund, bis ihnen gesagt wird, ehrte an Jünger, bitte aufwachen, starrt nicht in den Himmel, dort werdet ihr Jesus nicht finden. Macht euch vom Acker ab zurück nach Jerusalem, dort werdet ihr alles Weitere erfahren. Jesus nimmt also Abschied. So wie er von Gott ausging und in unsere Welt hineintauchte, so verlässt er sie jetzt wieder. diese Welt und kehrt zurück zu Gott. Das meinen diese biblischen Bilder, aufgefahren gen Himmel, sitzen zu Rechten Gottes, aufgenommen in den Himmel, verherrlicht, über alle Namen erhöht. Aber Jesus ist nicht einfach weg. Er ist vor allem nicht weit weg. Er ist in jener ganz anderen Wirklichkeit Gottes, die für uns unzugänglich ist, die aber zugleich ganz nah unser Leben umgreift und umfasst. Ich lese uns jetzt aber mal den entsprechenden Bibeltext aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14 nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Tifolis, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auf hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem ersten Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und die, über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpäus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Komm gut heim, so ruft die Mutter am Morgen ihrem Kind nach, wenn es zum Schulweg aufbricht. Komm gut heim. So sagen wir es jedem, der von uns fortgeht. Den Jugendlichen, die am Abend zur Disco aufbrechen, dem Angehörigen, der zur Operation ins Krankenhaus muss. Dabei kommen unsere ganze Sorge und Liebe zum Ausdruck. Und wir hoffen darauf, dass er wohlbehalten zurückkommen wird. Wir wissen ja um die Gefahren, wenn einer das Haus verlässt. Daheim, da sind wir sicher und geborgen. Daheim, da lebt das Verständnis und die Liebe. Daheim, das ist unser wichtigster Platz in dieser Welt. Darum, komm gut heim. Dahin, wo du hingehörst. Da, wo jemand auf dich wartet. Es ist doch schön, wenn wir gut heimkehren dürfen. Ob die Jünger Jesu wohl auch diesen Wunsch mitgeben konnten, Jesus an diesem Tag seiner Himmelfahrt? Komm gut heim? Ich denke doch wohl eher nicht. Denn für die Jünger Jesu war es eher ein Fortgehen. Er hat sie verlassen und weg war er. Was für ein Schock. Oder träumten sie? Die Jünger schauten sich bestimmt gegenseitig an. Was sollen sie jetzt machen? Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es ihnen dann ganz langsam wieder in den Sinn gekommen, was Jesus in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt so gesagt hat. Ja, genau, Jesus hat doch immer wieder mal davon geredet. Das hat er also damit gemeint. Und dann kamen sicher auch solche Gedanken dazu. Ja, das ist ja schön und gut, dass Jesus jetzt im Himmel zu Rechten des Vaters sitzt. Und wir? Was geschieht jetzt mit uns? Sie hatten keinen Plan, was jetzt dran wäre. Für die Jünger waren die letzten Wochen bestimmt eine emotionale Achterbahnfahrt. Da war Palmsonntag mit dem Einzug von Jesus in Jerusalem. Alle haben ihm zugejubelt und als den Befreier gefeiert. Da war Karfreitag, als Jesus am Kreuz vor die Schuld der Welt starb. Niemand hat mehr die Hoffnung auf ihn gesetzt. Dann die unglaubliche Auferstehung von Jesus und die Begegnung mit dem Auferstandenen. Herr Jesus hat sich den Jüngern nach Ostern über 40 Tage lang hindurch als der Lebendige gezeigt. Die Zahl 40 ist dabei Verweis auf das göttliche Wirken in diesen Tagen. Immer wieder ist im Alten Testament die 40 ein Zeitraum der Heilserfahrung. Mose bleibt 40 Tage auf dem Sinai vor der Übergabe der Gesetzestafeln und Elia wandert 40 Tage durch die Wüste bis zum Gottesberg. Auch Jesus verbringt vor Beginn seines öffentlichen Wirkens 40 Tage in der Wüste und damit in besonderer Nähe zu Gott. Wenn Lukas hier nun betont, dass Jesus sich vor seiner Aufnahme in den Himmel 40 Tage gezeigt hat, soll dies als Zeit des Heils verstanden wissen. Und was hatten die Jünger davor in den letzten 3 Jahren nicht alles mit Jesus erlebt? Verblüffende Krankenheilungen und eindrucksvolle Predigten, eine bemerkenswerte Brotvermehrung, heftige Streitgespräche mit den Pharisäern und am Ende sogar ein paar leibhaftige Totenauferweckungen. Schließlich den schmachvollen Tod am Kreuz und die wundersamen Wiederbegegnungen nach Ostern. Nicht alles davon hatten sie gleich begriffen. Manches war ihnen sogar äußerst befremdlich vorgekommen. Aber sie waren bei ihm geblieben, als andere sich enttäuscht abgewendet haben. Er hatte sie gerufen und sie waren gefolgt. Trotz mancher Fremdheit hatte er sie zu seinen Jüngern gemacht, zu seinen Vertrauten und zu seinen Freunden. So waren sie also durch die Lande gezogen und hatten manches Gemeinsame erlebt. So was verbindet ja miteinander. So etwas nährt aber auch Erwartungen. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Erwartungen, Träume, Hoffnung auf etwas Großes, Neues, Schöneres. Alles soll also jetzt besser werden im Land. Keine Bedrückung mehr, kein Leid mehr, keine Krankheit, kein Hunger, keine Ungerechtigkeit, keine Bedrohung, keine Gewalt. Aber diese Erwartungen erfüllt Jesus nicht, ganz im Gegenteil. Es kommt ein Abschied. Schon wieder Abschied, muss man sagen. Der erste fürchterliche Abschied, das war ja Jesu Hinrichtung. Ein qualvoller Tod, alles so endgültig. Dazu das schlechte Gewissen, nicht treu an seiner Seite geblieben zu sein. Aber dann Ostern. Christus lebt. Der Tod ist überwunden. Jesus ist Sieger. Und Jesus ist seinen Jüngern wiedergegeben. Er spricht sie an. Er ist in ihrer Gemeinschaft immer wieder da. Er ist immer wieder präsent. Ich stelle mir vor, so hätte es bleiben können für die Jünger. So war doch alles gut. So war doch alles schön. So kann es bleiben. Bis jetzt stand immer Jesus im Fokus. Er war der Mittelpunkt. Er hat die Verantwortung getragen. Er hat die Aufträge erteilt. Aber nun steht die Himmelfahrt vor der Tür. Trotz der Ostererfahrung, die alle Welt des Todes auf den Kopf stellte, das wird wieder so sein wie Sterben. Christus wird zwar im Himmel sein, aber loslassen müssen sie ihn dafür trotzdem. Und loslassen schmerzt. Das ist nicht schön. Das ist eine Verlusterfahrung. Und Verlusterfahrungen sind immer schmerzhaft. Deshalb haben wir als Menschen auch eine ganz große Abneigung gegenüber Verlusterfahrungen. Das mögen wir nicht. Die Psychologen sagen, eine Erfahrung von Verlust bleibt viel stärker im Gedächtnis haften, als wenn wir eine Gewinnerfahrung machen und nennen das Verlustaversion. Und ich denke, euch geht es da nicht anders als mir. Diese Art von Verlusterfahrung sind uns ja auch nicht völlig fremd. Die Verunsicherung, das Gefühl des Alleingelassenseins, den fragenden Blick nach oben, was nun? Wer zeigt mir's, wo es jetzt lang geht? Vielleicht kennst du das ja auch. Denn wie die Jünger sind wir hin und her geworfen in diese Rätselhaftigkeit der Welt. Wie sie vermissen wir vielleicht den vorgespurten Weg, den Jesus als Spurenleger vorangegangen ist. Wie sie erkennen wir, dass es an uns ist, tastend und suchend den Weg des Lebens weiterzugehen, ohne Jesus Christus als Leitfigur immer direkt, unmittelbar und ganz handgreiflich vor uns zu haben. Ganz eingehüllt in eine Wolke wird Jesus in den Himmel getragen, an dem Ort, wo Gott wohnt. Die Wolke, die Jesus aufnimmt, steht als ein Zeichen für die Macht und für die Herrlichkeit Gottes. Die Wolke hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Sie verhüllt die Herrlichkeit Gottes für das menschliche Auge. In der Wüste erscheint Gott dem Volk immer wieder so verhüllt. Bei der Verklärung Jesu spricht Gott aus der Wolke zu den Jüngern, und bei seiner Wiederkunft wird er den Menschensohn in einer Wolke wiederkommen sehen. Jesus kehrt also dorthin zurück, wo er hergekommen ist, als der Sohn Gottes, in den Himmel. Dort sitzt er zur Rechten Gottes. Das ist also auch ein Krönungsakt. Jesus tritt seine Herrschaft an. Der Theologe Wolfhard Pannenberg erklärt, was damit gemeint ist. Der Platz zu Rechten des Herrschers ist im alten Orient dem vorbehalten, der der Macht des Herrschers am nächsten stand und sie im Namen des Herrschers ausübte. Also schlicht gesagt, wer auf diesem Posten sitzt, der hat das Sagen. Und von seinem himmlischen Wohnort aus ist Jesus nicht mehr an Raum und Zeit gebunden, sondern er kann jetzt jederzeit und an jedem Ort anwesend sein und handeln. Immer, überall. Aber die Jünger nehmen bei diesem Abschied zutiefst menschlich zuerst das wahr, was jetzt fehlt. Ihr Blick ist rückwärts auf die Lücke gerichtet, auf das Weggehen und auf das Fehlen. Doch das war eben nicht das Einzige, das geblieben war, die Lücke. Wie angewurzelt starren sie in den Himmel und denken an den Verlust, an das, was nicht mehr ist. Noch fehlt ihnen die Kraft, nach vorne auf die Zusagen und Verheißungen Gottes zu schauen. Dafür brauchen sie die Ermutigung durch die direkte Zuwendung Gottes durch zwei Engel. Aber nach dem ersten Schock nehmen sie dann die Zusage Gottes durch die beiden Engel wahr und können dadurch neuen Mut schöpfen, weiterzugehen. Zuerst zumindest einmal zurück nach Jerusalem. Dabei ist es doch eigentlich unglaublich. Dieselben Leute, die Jesus gerade erst im Stich gelassen haben, sollen da seinen Dienst jetzt also weiterführen. Was für ein Ausdruck von Gnade durch Gott. Doch es ist auch eine momentane, gefühlte Überforderung. Und vielleicht geht es dir manchmal ja auch wie den Jüngern. Mir geht es jedenfalls oft so. Das Neue ist so groß, so herausfordernd, dass man davor ganz schön Bammel haben kann. Wie soll ich das alles denn schaffen? Kann ich das denn wirklich? Unvollkommene Menschen sollen das von Jesus angefangene Werk also in die Zukunft tragen. Deshalb brauchen wir Hilfe, nämlich den Heiligen Geist. Die Jünger, die nach der Himmelfahrt von Jesus die Bezeichnung Apostel annehmen, gehen also wie angewiesen nach Jerusalem zurück und treffen sich regelmäßig mit weiteren Jüngerinnen, Jesu Mutter und seinen Brüdern im Obergemach des Hauses, in dem sie sich aufzuhalten pflegten. Im ersten Stock also direkt unterm Dach. Man trifft sich zum Gebet. Nun kann man natürlich überall beten, auch im Obergemach. Hier wird das Obergemach aber zu einer Zwischenstation. Jesus ist ihnen schon entzogen, aber sie sind noch nicht vom Heiligen Geist erfüllt. Also heißt es jetzt warten. Es ist eine Wartezeit, ein Innehalten, ein Dazwischen. Nicht mehr das, was war, und noch nicht das, was nach Gottes Zusagen nun sein wird. Die 11 Apostel, Maria und andere Frauen und die Brüder Jesu, sie alle beteten und warteten. Sie warteten auf die Einlösung dessen, was Gott ihnen versprochen hatte. Einmal durch Jesus, einmal durch die beiden Engel. Wie werden die Gebete ausgesehen haben? Ich glaube, ganz sicher haben sie das gemacht, was wir vorhin auch getan haben. Sie haben das Vaterunser gebetet, das Gebet Jesu, das er sie gelehrt hat. Das Zentrum des Vaterunsers ist die Bitte um das Reich Gottes, nicht die Bitte in unseren persönlichen Interessen, was uns wichtig erscheint, sondern dass der Wille Gottes geschieht, im Himmel und auf der Erde. Dass das Reich Gottes in der Kraft des Geistes lebendig wird. Die Apostel vermuteten, dass dann, wenn sie den Heiligen Geist empfangen würden, auch die Welt insgesamt zum Reich Gottes verwandelt werden würde. Aber Jesus sagt ihnen, wann das Reich Gottes kommt, liegt allein an Gottes Entscheidung. Das könnt ihr nicht wissen. Und das braucht ihr auch gar nicht zu wissen. Aber ihr werdet, sagte Jesus, ihr werdet dann in der Kraft des Heiligen Geistes meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Die Apostel sollten also nicht gleich loslegen mit der Weltmission, sondern zunächst einmal warten. Sie sollten warten, bis sie die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hatten. Und dann erst sollte es mit der Missionsarbeit losgehen. Bis das geschah, dauerte es noch 10 Tage. Damals aber wussten der Apostel und die anderen das noch nicht. Sie folgten einfach der Aufforderung Jesu, blieben in Jerusalem, kamen im Obergemach zusammen, beteten und warteten. Aber sie warteten zuversichtlich, voller Hoffnung, mit großer Spannung, aber auch geduldig. Und auf noch etwas anderes warteten sie, auf das, was die 2 Engel ihnen angekündigt hatten. Jesus würde wiederkommen. Wenn das geschehen würde, das haben die Engel nicht gesagt, also hieß es warten. Ja, Zeitpunkt hatten sie leider nicht. Dabei wollten sie das ganz bestimmt ganz groß in den Terminkalender eintragen, diesen Termin, wann Jesus wiederkommt. Ja, dass sie das auf jeden Fall nicht vergessen. Dann kommt, wie so manche jetzt auf dem Smartphone, das ploppt dann als Erinnerung auf, Jesu Wiederkunft, nicht vergessen, morgen 9 Uhr. So hätten wir es bestimmt auch ganz gern. Aber das haben die Engel halt nicht gesagt. Also hieß es auch zu diesem Zeitpunkt warten. Zuversichtlich, voller Hoffnung und mit großer Spannung, aber eben auch geduldig. Und das ist ja so eine Sache mit dem Warten. Leider können wir nichts erwarten. Wir können beispielsweise ein Grundstück erwerben, ein Bild ersteigern, eine Gefälligkeit erbitten, ein Ziel erreichen, eine Skulptur erschaffen, einen Sieg erringen, einen Gewinn erwirtschaften, den Ball erbeuten, eine Erbschaft erschleichen, etwas erforschen oder erkunden, einen Traumpartner erobern, eine Überweisung ergaunern. In all den Fällen erreichen wir durch unser Tun etwas, was wir vorher nicht hatten. Wir halten es in Händen, haben es auf dem Papier oder wenigstens als neue Erkenntnis im Kopf. Aber erwarten? Ergattern wir etwas durchs Warten? Wenn du dringend den Bus erwartest und dauernd in die Richtung schaust, kommen wir davon nicht eine Sekunde schneller. Dadurch, dass ich etwas erwarte, kommt es nicht unbedingt. Wenn ich schon nicht immer etwas durch mein Warten herbeizwingen kann, hinein in meine Gegenwart, aber so ändert sich im Erwarten doch meine Haltung. Einer, der auf den Bus wartet, steht anders an der Bushaltestelle als jemand, der dort nur ein trockenes Plätzchen sucht. Außerdem, wer warten kann oder es lernt, wer sich in Geduld übt, kommt los davon, alles verkürzen und sofort erzwingen zu müssen. Der Gärtner, der nicht warten will, der zupft an den Keimlingen, damit sie schneller aus dem Boden kommen. Und dann hält er sie in der Hand. Die Gärtnerin, die eine gelassene Erwartungshaltung an den Tag legt, wird geduldig gießen und düngen. Sie braucht viel, viel länger, um die Resultate ihrer gelebten Erwartungshaltung in Händen zu halten. Aber dann sind sie da. Früchte statt ausgerissener Pflänzchen. Christen leben in der Erwartungshaltung der Gärtnerin. Viele, besonders die wirklich wichtigen Dinge, liegen nicht in der eigenen Hand. Sie lassen sich nicht machen. Na, ihr möchtet es halt selber, wenn ihr eben auf das Baby mitwarten müsst. Ja, es lässt sich halt nicht so richtig erzwingen. Manches lässt sich nicht machen. Man sollte sie nicht unbedingt herauszupfen. Sie liegen halt in Gottes Hand. Gott, der zur rechten Zeit schon das Rechte tun wird, auch wenn es meinem Fahrplan krass zuwiderläuft. Und ich im verspäteten Lebensbus vor meinem inneren Auge schon die roten Rückleuchten aller verpassten weiteren Anschlusszüge sehe. Beim Warten erkannten die Jünger, von Gott muss alles Gute und jede verheißene Gabe kommen, besonders die verheißene Gabe des Heiligen Geistes. Es wäre sinnlos, durch eigene Aktivitäten die Ausgießung des Heiligen Geistes beschleunigen zu wollen. Die Zeit musste erst reif sein und den Zeitpunkt würde eben Gott allein bestimmen. Glauben heißt warten und Geduld haben, beten und Gott machen lassen. So taten sie dann in diesen 10 Tagen nichts anderes als beten und warten. Aber das sagt sich oftmals leichter, als es dann auch wirklich tatsächlich leben zu können. Denn meistens ist ja in unserem Leben nicht nur mit einer 10-tägigen Wartezeit getan, wie im heutigen Bibeltext. Gottes Zeitmaßstäbe passen meistens nicht mit den unseren zusammen. Und dann wird das Warten halt schwierig, besonders wenn sich Lebensumstände verändern und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, wenn es einfach schwierig ist. Zwar wohnt nach Hermann Hesse bekanntlich jedem Anfang ein Zauber inne, doch wir wissen auch, dass aller Anfang nicht nur wunderbar, sondern ebenfalls schwer ist. Anfänge sind immer Veränderung. Etwas völlig Neues muss gedacht, geplant, gelebt werden. Zu einem Anfang gehört ein Übergang von etwas Vertrauten und Eingeübten in etwas ungewohnt Neues. Auf einmal kennen wir uns nicht mehr aus und wenn uns dann niemand hilft, ja, dann stehen wir auf dem Schlauch. Dann brauchen wir das, was Paulus im Epheserbrief Kapitel 1, Verse 17 bis 23 so beschreibt. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Er ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Das Reich Gottes liegt nicht auf unseren Schultern. Das Reich Gottes liegt nicht in unseren Händen. Das trägt Gott schon selbst. Und das kann ja auch nur er tragen. Und doch sind wir berufen, dass wir mit unserem Herzen, mit Mund und Händen seine Mitarbeiter sind. Wir sind beauftragt, unser Leben nach seinem Willen auszurichten, ohne den Druck, dass Gott sonst nicht klar käme mit seiner Welt. Aber in dem Wissen, das hat er uns geboten. Und dazu brauchen wir Jesus. Denn Jesus ist nach seiner Himmelfahrt nicht einfach weg. Er ist vor allem nicht weit weg. Sein Weggehen bedeutet, dass Jesus uns nun so ganz nahe kommen kann, wie er seinen Jüngern in leiblicher, menschlicher Gestalt das nie sein konnte. Und er kann auch nicht nur den 12 Jüngern nahe sein oder den Menschen im Jahre 30, sondern er kann in der Macht Gottes nun allen Menschen, auch heute, gleichzeitig in ganz besonderer Weise nahe sein. Er ist jetzt in jener ganz anderen Wirklichkeit Gottes, die für uns oft unzugänglich erscheint, die aber zugleich ganz nah unser Leben umgreift und umfasst. Und wenn wir durch Jesus als Kinder Gottes zum Vater kommen, dann können wir ganz nahe sein. Denn Jesus ist heimgegangen zum Vater, woher er gekommen ist, und nimmt sein Menschsein mit hinein in Gott, sodass Gott uns seitdem mit dem Antlitz eines Menschen anschaut. Und Jesus verspricht den Jüngern und damit auch uns, dass er für immer bei uns bleibt. Alle Tage, wie auch immer sie sind, wie auch immer sie verlaufen, was auch immer passiert, an Guten, an Schlechten. Obwohl er uns physisch verlassen hat, ist er da. Egal, ob wir das gerade spüren oder nicht spüren, ob wir es fühlen oder nicht fühlen, ob die Gewissheit ganz groß im Herzen ist oder nur ganz leicht noch klimmt. Er ist da. Denn wer ihn aufnimmt, in dem wohnt Jesus durch den Heiligen Geist. Und er hat uns versprochen, dass er wiederkommen wird. Auch wenn das noch so manche Wartezeiten in unserem Leben dauern mag. Amen.